Ich weiß nicht, wie es euch geht damit, aber ich habe manchmal den Eindruck, dass man so in der Hektik, in dem Druck des Alltags, in dem, was alles so auf uns einströmt, an Gedanken, an Informationen, seinen Verstand verlieren kann. Ich rede nicht davon, wahnsinnig zu werden und eine Anstalt eingewiesen zu werden. Ich meine, dass man eine viel subtilere Form des Wahnsinns. Ich glaube, es gibt Momente im Leben, in denen man seinen christlichen Verstand verlieren kann. So zumindest wurde es letztens in einem Newsletter von dem Theologen Paul David Tripp formuliert. Er sagt, es gibt Momente, in denen ich so lebe, als gäbe es Gott nicht. Die Bibel wäre nie geschrieben worden und Jesus hätte nie gelebt, wäre nie gestorben und nie auferstanden. Ich spreche hier nicht von einer absichtlichen Abkehr vom Glauben, sondern eher von einem Vergessen des Evangeliums. Es gibt Zeiten, sagt er, in denen ich den Blick dafür verliere, was im Leben wirklich wichtig und wertvoll ist. Und wenn ich das tue, verändert das meine Wünsche, mein Denken, meine Worte und mein Handeln. Und ich bin sicher, damit ist er nicht allein. Vielleicht dreht sich bei dir alles darum, eine Beförderung zu bekommen. Alles, was du tust, dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Vielleicht bist du bereit, deine Beziehung zu deinem Nachbarn wegen eines Streits total zu zerstören. Dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Vielleicht führt dein Lebenstraum dich in große Schulden, die dich erdrücken. Dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Vielleicht hast du eine riesige Angst davor, was Menschen über dich denken oder wie du auf sie reagierst. Dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Vielleicht bist du passiv und selbstgefällig, wenn es um deinen Glauben geht. Dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Vielleicht haben Neid und Bitterkeit deine Freude geraubt. Dann hast du deinen christlichen Verstand verloren. Ich denke, die wunderbaren, ja, und auch die hoffnungsvollen Wahrheiten des Evangeliums, die wir aus der Bibel kennen, die werden in der uns umgebenden Welt und Umwelt nicht verstärkt. Ganz im Gegenteil. Wir leben alle in einer ständigen Notwendigkeit einer grundlegenden Neuausrichtung auf die Wahrheit des Evangeliums. Wir alle müssen immer wieder daran erinnert werden, was wirklich wertvoll ist und was im Leben wirklich zählt. Und so bin ich bei der Vorbereitung auf die Predigt, auf diese Verse im Johannesevangelium gestoßen, in Kapitel 3. Und wir haben schon bereits gesehen, es ist eine besondere Szene. Jesus spricht mit dem Pharisäer Nikodemus, der in der Nacht zu ihm gekommen ist, um letztlich herauszufinden, wer Jesus eigentlich wirklich ist. Das hat ihn schon interessiert. Und Jesus gibt ihm hier eine ziemlich umfassende Antwort über sich selbst, über das größte Problem der Menschheit und das ewige Leben. Also ziemlich große Themen. Und ich lese uns die Verse noch einmal aus der Luther-Übersetzung vor. Johannes 3, Abvers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Vers 16, also der erste Vers, den wir am Anfang des Gottesdienstes auch gehört haben, gehört zu den wohl mit bekanntesten Versen der Bibel, auch mit am meisten zitierten und wahrscheinlich auswendig gelernten Versen. Und das hat einen guten Grund, denn man könnte sagen, es ist sozusagen die Zusammenfassung der Bibel in einem Satz. Also auch für die, die nicht viel Zeit haben oder aufbringen möchten, hat Gott einen Satz formuliert, der seine Botschaft an die Welt zusammenfasst. Und dieser Satz hat wirklich Gewicht. Mich hat so die Deutlichkeit, in der Jesus hier spricht, nochmal neu überrascht. Es geht in diesem einen Satz um den allmächtigen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde und seine Liebe für die Menschheit. Es ist eine Botschaft an alle Menschen. Jeder ist gemeint, auch jeder von uns hier ist hier angesprochen. Es geht um Glauben und um Nichtglauben. Es geht um Verlorensein für Zeit und Ewigkeit und Gerettetsein für Zeit und Ewigkeit. Es gibt nichts, was größer sein könnte. Du kannst keine größeren Realitäten zusammensetzen als diese. Das sind die größten Realitäten im Universum. Und Jesus wiederholt seine Aussage. Wir schauen hier uns also nicht einen Vers an, den man vielleicht gesondert betrachten müsste, weil seine Aussage sich irgendwie nirgendwo in der Bibel wieder so findet. Wir müssen überhaupt nicht weit blättern, um ähnliche Formulierungen zu finden. Ich gebe euch zwei Beispiele. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Oder Johannes 5, Vers 24. Jesus spricht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Das sind glasklare Formulierungen Jesu. Und keiner ist hier Zuschauer. Wir sind alle direkt angesprochen von seiner Botschaft. Jesus zeigt uns hier das größte Problem unseres Lebens und gleichzeitig die einzige Lösung für dieses Problem. Und auch wenn die meisten von uns diese Texte wahrscheinlich gut kennen, werden wir uns heute Zeit nehmen, das nochmal genau anzusehen. Denn ich glaube, dass so die Dringlichkeit und Bedeutung dieser Botschaft in den alltäglichen Dingen und Sorgen einfach verloren geht, schnell untergeht. Und wir sozusagen unseren christlichen Verstand verlieren. Ich möchte euch daher auffordern und bitten, diesen Perspektivwechsel einmal mitzugehen und so ohne große Vorbereitung Gedanken und Sorgen versuchen abzulegen und euch einzulassen auf diese Botschaft, die Jesus heute Morgen an uns richtet. Und wenn du diese Worte zum ersten Mal hörst, dann möchte ich dich ebenfalls einladen, mitzudenken und dich von Gottes Wort ansprechen zu lassen. Folgende drei Punkte habe ich uns mitgebracht. Erstens, was ist das größte Problem unseres Lebens? Zweitens, wie werden wir von diesem Problem erlöst? Und drittens, was bedeutet es, ewiges Leben zu haben? Erstens, was ist das größte Problem unseres Lebens? Nun, ich erzähle euch nichts Neues. Es gibt unzählige Probleme, auf die man so im Leben stoßen kann. Und ich möchte sie auf keinen Fall kleinreden. Das können Krankheiten sein, Süchte, Verletzungen, Verluste. Vielleicht ist der Ehepartner gestorben, unerfüllte Hoffnungen und dergleichen mehr. Und gefühlt kommen jeden Tag neue Probleme dazu. Und in all diesen Herausforderungen möchte Gott bei uns sein. Und wir sind dazu aufgefordert und er wünscht sich, dass wir ihn anrufen. Und er möchte hineinkommen in diese Situation und uns hindurchführen. Jesus spricht hier allerdings ein weitaus größeres Problem an. Und zwar eines, das alle von uns teilen. Da ist keiner ausgenommen. Da sind wir alle gleich. Und dazu schauen wir uns eben diesen Vers 16 einmal genau an. Er sagt hier, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Hier spricht Jesus davon, dass man verloren gehen kann. Und da das im Gegensatz zum ewigen Leben steht, ist auch ein ewiges Verlorensein gemeint. Und viele von uns wissen das. Und doch möchte ich das hier an dieser Stelle weiter ausführen, damit wir uns einfach einmal daran erinnern nochmal, woher wir eigentlich kommen. Jeder von uns, selbst wenn man im Glauben aufgewachsen ist, dann kommt man doch aus diesem Zustand des Verlorenseins. Und es ist allein Gottes Gnade zu verdanken, dass man das nicht erleben musste. Wir werden uns drei Worte aus diesem Vers genauer ansehen, um das besser zu verstehen. Und zwar die Worte Gott, Welt und Glauben. Und ich werde jeweils ein paar Erklärungen dazu geben. Und im zweiten und dritten Punkt werden wir die Worte Sohn und ewiges Leben genauer ansehen. Der Vers beginnt mit Gott. Lass uns kurz vergegenwärtigen, mit wem wir es hier zu tun haben. Gott wird uns im Alten Testament vorgestellt als der Allmächtige, als der ewige Schöpfer, der Himmel und Erde geschaffen hat, das ganze Universum. Wenn er spricht, dann geschieht es. Nichts, das er nicht wüsste, nichts, das er nicht tun könnte. Er hat das Universum geschaffen, das heißt, er muss größer sein als alle Kräfte und Mächte dieses Universums. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Eine Tatsache, die wir eigentlich nicht denken können. Er ist allgegenwärtig und doch für unsere Augen verborgen. Gott wird uns als Person vorgestellt, nicht als Kraft. Und als Person handelt er mit uns nach moralischen Werten. Das heißt, er handelt mit uns nach Recht und Unrecht, nach Gut und Böse, nach Richtig und Falsch. Und nur das, was er für gerecht hält, ist gerecht. Und was er für ungerecht hält, ist Unrecht. Er definiert das Recht und er fragt uns nicht, ob wir das auch so meinen. Und wir als seine Geschöpfe schulden ihm daher Ehre und Dank und Gehorsam, und keiner hat das je getan, Ausnahme Jesus. Und deswegen sind wir auch alle schuldig vor Gott und verloren, wie es dieser Vers sagt, bis dahin, dass wir gerichtet werden sollen, wie Jesus sagt. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Das ist unser größtes Problem. Und die Bibel macht das sehr deutlich. Es gibt keine Entschuldigung. Da ist keiner, der nach Gott fragt. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Und jetzt lesen wir aber, dieser Gott liebt die Welt. Was ist mit Welt gemeint? Wir finden in Johannes Kapitel 7, Vers 7 mehr Informationen zu dem Begriff, wie Johannes ihn in seinem Evangelium gebraucht. Da sagt Jesus, die Welt kann euch nicht hassen, zu den Jüngern. Mich aber hasst sie, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Also mit Welt ist nicht Erde gemeint oder Universum, sondern Menschen, und zwar alle Menschen. Es ist die Gesamtheit der verlorenen Menschheit. Und diese Menschen freuen sich nicht etwa über Jesus, sondern sie hassen ihn. Das ist die Welt, die Gott liebt. Das entscheidende Wort in unseren Versen, das immer wieder auftaucht, ist das Wort Glauben. Wenn man diese Verse liest, kann man gar nicht umhin zu sehen, dass Jesus hier eine Trennung zieht zwischen genau zwei Gruppen von Menschen, die sich in nur einer einzigen Eigenschaft unterscheiden. Da wird nicht groß differenziert, sondern da sind die einen, die glauben, und die anderen, die nicht glauben. Und jeder von uns gehört entweder zur einen oder zur anderen Gruppe. Man kann nicht irgendwo dazwischen stehen. Jesus lässt hier keinen Spielraum. Da sind die einen Menschen, die glauben und ewiges Leben haben, und die anderen Menschen, die nicht glauben und verloren sind. Was ist nun mit Glauben gemeint? So ganz in Kürze, es ist letztlich der Glaube hier an eine Person. Es ist der Glaube an den Sohn, von dem er ständig spricht. Und wenn ich an eine Person glaube, heißt es, ich vertraue ihr. Wenn ich sage, ich glaube an dich, ich glaube, dass wenn du sagst, ich komme morgen um 9, dann machst du das, dann heißt es, ich vertraue dir. Ich glaube, dass das, was du sagst, stimmt. Und genauso meint es Jesus hier. Er möchte, dass wir ihm vertrauen, dass wir ihm glauben, und zwar in allem, was er sagt. Und wenn es so klar ist, muss man sich doch eigentlich fragen, warum kommen nicht alle Menschen einfach zu Jesus und glauben? Ist es vielleicht, weil es nicht genügend Beweise gibt oder weil es nicht richtig erklärt wurde? Dann müsste Jesus das hier eigentlich sagen. Er gibt doch eine Antwort, und zwar in Vers 19, aber diese Antwort ist ziemlich vernichtend. Da sagt er, das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Deswegen kommen Menschen nicht zu Jesus, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht. Genauso sagt es ja auch in Kapitel 7, Vers 7. Mich aber hasst die Welt, denn ich bezeuge von ihr, dass ihre Werke böse sind. Ja, das Licht deckt diese Werke auf und keiner von uns hört diese Botschaft gerne. Letztlich das Weigern, Gott die Ehre zu geben, ihm Recht zu geben, das Festhalten an eigenen Moralvorstellungen, an eigenen Überzeugungen von Recht und Unrecht, von Gut und Böse macht uns alle zu Götzendienern und führt uns immer weiter weg von Gott. Und das ist Finsternis. Da er das Licht ist, ist jede Abkehr von ihm Finsternis. Wie werden wir von diesem Problem erlöst? In diesem zweiten Punkt soll es um den Sohn gehen. In Vers 16 sagt er: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Ein Geben vom Himmel zur Erde. Gott gab seinen Sohn aus Liebe. Jesus spricht hier allerdings nicht von irgendeinem Glauben, der dann rettet und erlöst, sondern es ist der Glaube an den Sohn. Nur das ist ein rettender Glaube. Und dieser Sohn wird uns am Anfang vom Johannesevangelium vorgestellt. Ich mache es ganz kurz, aber ich möchte es hier erwähnen. Johannes Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Okay, soweit nur Wort. Aber hier heißt es, und Gott war das Wort. Dann Vers 14. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jetzt wissen wir etwas von dem Sohn. Der Sohn ist Gott. Das Wort ist Gott. Und auf den Glauben an ihn kommt es an. Was hat er getan? Was hat dieser Sohn getan, dass es so wichtig ist, an ihn zu glauben? Der Grund für diese Predigt war eigentlich ein Vers, den ich vor einiger Zeit in den Losungen gelesen habe. Und zwar steht er in Jesaja 44, Vers 22. Da sagt Gott: Ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Mich hat neu angesprochen, dass Gott sagt: Ich will deine Missetat, deine Sünden tilgen. Mein Versagen, ihn zu ehren, ihm zu danken, ihm gehorsam zu sein, seinen Willen permanent zu ignorieren. Er tilgt meine Übertretung und beseitigt damit auch das größte Problem meines Lebens. Er macht das. Er verlangt überhaupt nicht, dass ich es tue, gar nicht im Ansatz. Dass ich meine Sünden irgendwie wieder gut machen könnte, dass ich eine Pilgerreise mache oder irgendetwas tue, um es auszugleichen. Er verlangt es überhaupt nicht. Er kümmert sich darum. Er will das tun, sagt er. Und sein Ruf ist daher bis heute: Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Gott schafft die Erlösung. Das Bild für Sünden sind hier Wolken. Ich stelle mir vor, so schwarze Gewitterwolken, die über uns schweben und Finsternis sind. Oder Nebel, eben so dicht, dass man nicht sehen kann, kein Licht. Und dann kommt die Sonne und verdampft alles. Keine Spur bleibt zurück. Der Himmel ist blau, alles glitzert im Sonnenlicht. So sieht unser Gott unsere Sünden, die sich wie Wolken oder Nebel über uns zusammenziehen, und er fegt sie weg, ohne eine Spur zu hinterlassen. Sie sind nicht mehr da und von keinem zu finden. Sie sind ganz weg. Wenn wir uns zu ihm wenden, wenn wir an ihn glauben. Und das ist der Grundton auch durch all die Verse bei Johannes, die wir bereits gelesen haben. Es gibt eben diesen einen Ausweg, und der Ausweg heißt Jesus. Er ist Gottes Sohn, und wer an ihn glaubt, ist gerettet und kommt nicht ins Gericht. Wie Jesus sagt: Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Und im Kolosserbrief steht letztlich die Erfüllung dieser Verheißung aus dem Alten Testament, aus Jesaja, so passend beschrieben. Kolosser 2, Vers 14. Er, Jesus, hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Die gleichen Worte: Der Sohn hat den Schuldbrief getilgt, wie Gott hier gesagt hat: Ich will deine Missetat tilgen. Der Sohn hat am Kreuz von Golgatha alle Schuld getragen, auf sich genommen. Der Glaube an den Sohn macht lebendig. Es geht um den Sohn. Und lass dich daher auch von ihm reinigen. Das ist wichtig. Wenn eine Sünde geschehen ist, sind wir oft geneigt zu versuchen, es irgendwie wieder gut zu machen, irgendetwas zu tun, vielleicht auch christlich. Man betätigt sich wohltätig, spendet irgendwie. Aber Tatsache ist, man kann gar nichts tun. Du kannst deine Sünden nicht tilgen, nicht zu einem noch so kleinen Stückchen, kannst doch eine noch so kleine Lieblosigkeit ungeschehen machen. Kehre dich zu ihm, denn er erlöst dich. Liebes Kind Gottes, lass dir sagen, dein Herr vergibt dir. Wenn du beschämt bist über all deine Fehler, so hat er sie alle weggewischt, wie die Wolken. Deshalb kehre zurück zu ihm und sei fröhlich. Und ein drittes, was bedeutet es, ewiges Leben zu haben? Ich hoffe, wir sind gerade dabei, unseren christlichen Verstand zu reaktivieren und dass wir uns daran erinnern, woher wir kommen, wovon wir erlöst wurden und auch von wem wir erlöst wurden. Und jetzt soll es eben darum gehen, sich anzusehen, was uns da geschenkt wird. Wie Jesus sagt, das ewige Leben. Nun, wir haben den ersten Hinweis schon in Vers 16. Da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Also nicht, der wird irgendwann mal, wenn man sich bewährt, das ewige Leben bekommen, sondern es ist schon gesetzt. Es ist schon geschenkt. Das ewige Leben ist schon deins, wenn du an ihn glaubst. Nur mit Sicherheit bedeutet das, dass es ein Leben ist, das nicht aufhört. In Johannes 5, Vers 24 redet Jesus davon, dass man nicht ins Gericht kommt, wenn man dieses ewige Leben hat. Ebenfalls eine Bedeutung, dass ein Christ, der an Jesus glaubt, ewiges Leben hat und deshalb eben nicht ins Gericht kommt. Und weiter heißt es, er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Um das besser zu verstehen, mute ich euch am Ende der Predigt noch einmal vier Verse aus dem Epheserbrief zu. Epheser 2, Verse 4 bis 7. Epheser Kapitel 2, Verse 4 bis 7. Ihr werdet sehen, wir sind hier in der gleichen Thematik wie bei Johannes. Gott sagt, aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, der hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Also Vers 4. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat. Alles beginnt mit der Liebe Gottes, genauso wie bei Johannes 3, Vers 16. Denn also hat Gott die Welt geliebt. Damit fängt alles an. Und er hat uns, die wir tot waren, Paulus schließt alle hier mit ein. Er spricht zu den Ephesern, er schließt sich selbst mit ein. Uns, die wir tot waren, das heißt eben Teil der Welt. Er hat uns, die wir tot waren, geliebt und lebendig gemacht. Letztlich macht Paulus hier genau das Gleiche wie ich. Er zeigt den Ephesern, woher sie kommen und woraus sie befreit wurden. Er erinnert sie daran, damit man neu Freude darüber hat, was Jesus einem geschenkt hat. Durch Christus werden wir lebendig. Du lebst. In Christus bist du bereits auferweckt und eingesetzt im Himmel. Gott macht dich, der du tot warst und die Finsternis mehr liebtest als das Licht und ein Feind Jesus warst, lebendig. Und zwar allein aus Gnade. Aus Gnade seid ihr selig geworden, sagt er hier. Es ist eben nicht dein Werk, das dich gerettet hat. Keine Millisekunde glaube, dass du dich selbst lebendig gemacht hast von den Toten, weil du irgendwie schlauer oder geistlicher oder demütiger bist als andere. Es ist nicht dein Werk. Die Liebe, von der Paulus hier schreibt, die eben genau dieses Werk in dir vollbracht hat, dieses Lebendigwerden, bezeichnet er als große Liebe. Es ist die einzige Stelle, an der Paulus von großer Liebe spricht. Der Grund, warum Gott dich lebendig gemacht hat, ist eben seine große Liebe. Ewiges Leben bedeutet daher, von Gott mit großer Liebe geliebt zu werden. Und Vers 6, ewiges Leben bedeutet, eingesetzt zu sein im Himmel in Christus. In Kapitel 1, Vers 11 erfahren wir mehr, was das heißt. In ihm, also in Christus, sind wir auch zu Erben eingesetzt worden. Gott schenkt dir seinen Himmel. Er hat dich dort bereits eingesetzt als Erbe. Das heißt, er hat dir bereits einen Platz zugesichert. Warum? Weil du das so wolltest? War das dein Plan? War das deine Entscheidung? Vers 11 geht weiter. Eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens. Der Grund, warum du eingesetzt bist als Erbe im Himmel, ist einfach, weil das Gottes Ratschluss war, weil er das so wollte. Es war seine Idee und es war sein weiser Ratschluss. Er hat beschlossen, ich möchte dich einsetzen im Himmel als Erben. Und warum hat Gott das alles gemacht? Mit welchem Ziel? Auch darauf finden wir hier eine Antwort. Vers 7, Kapitel 2, der nach meiner Meinung nach in der Bedeutung oft untergeht. Mir war die Bedeutung zumindest lange Zeit nicht bewusst. Aber hier steht es eigentlich ganz deutlich. Warum sind wir eingesetzt? Paulus sagt, und er hat uns mit auferweckt und eingesetzt im Himmel in Christus, Vers 7, damit er in den kommenden Zeiten erzeige, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Weißt du das? Ist es dir bewusst und eine tiefe Gewissheit? Gott möchte an dir in Ewigkeit seinen überschwänglichen Reichtum zeigen. Ich weiß nicht, was genau damit gemeint ist. Reichtum ist ja schon viel, überschwänglicher Reichtum, vielleicht Reichtum zum Quadrat. Es ist auf jeden Fall ganz viel, was Gott dir schenken möchte. Und zwar durch seine Güte an dir in Christus Jesus. Er möchte dir in Ewigkeit Gutes tun durch Jesus. Dadurch, dass du verbunden bist mit ihm, wird es niemals aufhören. Das bedeutet es, ewiges Leben zu haben. Ich habe darüber gesprochen, was das größte Problem unseres Lebens ist, wie wir von diesem Problem erlöst werden und was es bedeutet, ewiges Leben zu haben. Und ich hoffe, dass Gott uns neu unseren christlichen Verstand schenkt, dass wir uns neu erinnern und erkennen, was er uns in Jesus geschenkt hat. Amen.